Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge des All-Day Research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und einfach in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Professor Dr. Heike Trautmann. Gemeinsam mit unserem Moderator Marvin Beckmann spricht sie über Data Stream Mining. All-Day Research Podcast.
Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day Research Podcast. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute geht es unter anderem ums Thema Data Stream Mining und alles, was man so braucht, damit man das erstmal hinkriegt. Und dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Heike Trautmann. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Guten Morgen.
Wir fangen immer damit an, dass sich unsere Gäste so ein bisschen selber vorstellen können. Vielleicht können Sie ja erstmal beschreiben, was Sie nach Paderborn verschlagen hat.
Ja, es war ein bisschen längerer Weg. Ich bin auch eigentlich Statistikerin, komme von der Uni Dortmund, habe da studiert, war danach ein paar Jahre in der Unternehmensberatung bei Roland Berger in München, bin dann zum Promovieren wieder an die Uni Dortmund gekommen und habe da auch habilitiert. Danach 10 Jahre in der Wirtschaftsinformatik an der Uni Münster, eine Professur für Data Science und Statistik, war aber eigentlich in der Forschung immer schon schwerpunktmäßig in der Informatik gearbeitet, in der Optimierung, im Data Stream Mining. Und von daher war immer mein Ziel, irgendwann wieder in der Informatik zu landen. Und ja, habe mich sehr gefreut, dass das dann im letzten Jahr geklappt hat, dass ich hier die Professur bekommen habe.
Wie sind Sie denn damals das erste Mal so mit Ihrem Fach in Kontakt gekommen? Also sowohl mit Statistik als auch vielleicht dann mit der Informatikseite.
Ja gut, mit der Statistik über das Studium. Und mein damaliger Supervisor in der Promotion, der war so ein bisschen auf der Schnittstelle zwischen Statistik und Informatik und hat mich da in das Gebiet der Optimierung, in die mehrkriterielle Optimierung gebracht. Und dann habe ich interessanterweise auf einer Konferenz in Singapur die Informatikkollegen der Uni Dortmund kennengelernt und habe festgestellt, dass die auf sehr ähnlichen Themen arbeiteten, hauptsächlich so in der naturinspirierten Optimierung. Und darüber bin ich dann so sehr in die Informatik reingekommen. Also manchmal muss man weit fahren, um dann verwandte Kollegen irgendwo vom Themengebiet kennenzulernen. Und das war irgendwie eine ganz interessante Sache.
Haben Sie das schon oft festgestellt, dass man immer erst so durch solche Zufälle Leute dann kennenlernt, wo man eigentlich denkt, man müsste die schon irgendwoher kennen?
Ja, eigentlich schon. Und interessanterweise ist es oft so, dass gerade die Leute im nahen Umfeld, auch an der eigenen Universität, manchmal nicht so richtig auf dem eigenen Schirm sind. Und da wäre es manchmal schön, wenn viel mehr zusammengearbeitet wird. Hier passiert ja schon relativ viel, aber ja, oftmals sind es so diese Zufälle, wo man sieht, ach, das sind Leute, die machen was Ähnliches und dann kommt man da zusammen.
Jetzt haben Sie ja gerade auch erzählt, dass Sie letztes Jahr erst nach Paderborn gekommen sind. Mhm. Wie ist das denn so, mit so einer großen Fachgruppe umzuziehen?
Ja, auf jeden Fall spannend, herausfordernd. Wobei ich ja die Forschungsgruppe hier zum Großteil neu aufgebaut habe. Also es sind ein paar Leute mitgekommen und auch jemand wiedergekommen, der früher mal bei mir war, und ein paar Leute sind neu dazugekommen. Das heißt, es ist eine gute Mischung aus Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ich schon kenne und die neu integriert wurden. Und klar, es ist viel Arbeit, aber es hat gut geklappt. Ich bin ja gut aufgenommen worden. Und ich kannte ja auch schon einige Kollegen, gerade auch aus der Wirtschaftsinformatik hier in Paderborn. Insofern war der Start da ganz angenehm.
Also planen Sie auch relativ viel mit der Wirtschaftsinformatik zusammenzuarbeiten wahrscheinlich?
Ja, idealerweise schon. Ich bin auch noch zusammen mit dem Daniel Beberung und dem Oliver Müller in dem ERZIS-Netzwerk aktiv. Das ist das European Research Center for Information Systems. Das ist ein europäisches Wirtschaftsinformatik-Netzwerk, wo wir zusammen ein Forschungscluster leiten für Data Science und AI. Wir vorher schon zusammen gemacht, das wollen wir natürlich jetzt auch weiterführen. Außerdem bin ich in den Software Innovation Campus und in das SI Lab integriert worden, wo ja auch die Wirtschaftsinformatiker sehr aktiv sind, und da planen wir auf jeden Fall weiter zusammenzuarbeiten, idealerweise auch in anderen Forschungskontexten.
Das klingt schon mal sehr gut. So, wir haben für jeden unserer Gäste ein paar Entweder-Oder-Fragen. Einfach aus dem Bauch heraus, was für Sie besser ist, sagen wir es mal so. Bier oder Wein?
Wein.
Berge oder Meer?
Meer.
Hardware oder Software?
Software.
Theorie oder Praxis?
Praxis.
Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte?
Cloud.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und abschließend Klausur oder mündliche Prüfung?
Klausur.
Dankeschön. So, jetzt wollen wir auch so ein bisschen fachlich werden. Wie kann man denn vielleicht so generell Ihr Forschungsfeld abstecken?
Ja, nicht ganz so einfach, weil es ganz verschiedene Komponenten hat. So der umfassendste Begriff ist im Bereich künstliche Intelligenz, vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Das hat viel mit Verlässlichkeit und Robustheit von Verfahren zu tun. Man möchte ja, dass die Verfahren, die man anwendet, auch stabil sind, dass die nicht unter Einfluss von Störfaktoren irgendwie unzuverlässig werden. Vor allem, wenn man verschiedene Verfahren miteinander koppelt in Form von Pipelines, was man dann KI-Pipelines nennt, möchte man, dass die gut zusammenarbeiten, am Ende robuste Ergebnisse liefern. So der grobe Kontext. Und als Teilgebiete gibt es halt verschiedene Verfahren, die auf der Schnittstelle zwischen maschinellem Lernen, Statistik und Optimierung liegen, die ineinander greifen. Da geht es um mehrkriterielle Optimierungsmethoden, Entscheidungsunterstützungsverfahren für die Industrie, aber auch Verfahren, die auf Datenströmen arbeiten, zum Beispiel im Kontext von textuellen Daten, Social-Media-Daten, wo es um Desinformationskampagnen geht, die man da detektieren kann. Vom Methodischen her in der Optimierung geht es viel um evolutionäre Algorithmen, naturinspirierte Verfahren, also im Grunde um heuristische Verfahren, nicht um exakte Methoden. Und das Ganze spielt ja im größeren Kontext irgendwo zusammen, unter dem Begriff, unter dem Deckmantel auch, dass man schaut, wie man für unbekannte Probleme gut Optimierungsalgorithmen auswählt, wie man die Parameter setzt, dass die gut arbeiten. Das ist so der grobe Rahmen.
Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, wir wollen uns auch so ein bisschen um Data Stream Mining kümmern.
Ja.
Data Stream Mining beschäftigt sich ja mit kontinuierlichen Datenflüssen. Mhm. Kontinuierliche Datenflüsse haben ja selber so ein paar weitere Eigenheiten, auf die man achten muss. Was ist denn so der Unterschied zu einem festen Datensatz, den man hat? Worauf muss man da vielleicht achten im Vergleich?
Ja gut, Sie haben ja schon gesagt, der große Unterschied ist, es ist ein Datenstrom, es sind kontinuierliche Daten, die kommen in unterschiedlicher Geschwindigkeit ins System. Wichtig ist, man kann im Großen und Ganzen auch die Reihenfolge nicht beeinflussen, die kommen halt so rein, wie sie gemessen werden, zum Beispiel auch Sensordaten oder textuelle Daten aus sozialen Medien. Das Problem ist, man kann die nicht dauerhaft alle speichern. Ja, das wird einfach viel zu viel. Man möchte die auch gar nicht alle speichern, sondern man möchte die wesentlichen Informationen daraus entnehmen. Das heißt, von der Theorie her sieht man jedes einzelne Datum einmal, kann es irgendwie auf einem aggregierten Level mit integrieren und dann, ist es wieder weg. Und das ist eine Herausforderung. Ich meine, in der Praxis ist es häufig so, dass man Daten in Paketen, in Batches verarbeitet, weil die natürlich irgendwo, in einem gewissen Zeitraum auf einmal erhoben werden, dann einmal geschickt werden, dann sieht man das ganze Datenpaket und dann wird es wieder verworfen. Was natürlich eine große Herausforderung ist, dass sich die Datenstruktur über die Zeit natürlich auch ändert, was man detektieren möchte. Ja, in so einem statischen Datensatz, dann erkennt man eine Struktur, ein Pattern, Muster, irgendwelche Zusammenhänge. Aber diese Zusammenhänge ändern sich natürlich über die Zeit. Und diese Bruchpunkte zu finden, wann sich die Struktur in den Daten so ändert, dass man auch das darunterliegende Modell ändern muss, das ist eine große Herausforderung. Das möchte man automatisiert können in Echtzeit, dass man auch nicht ewig lange darauf warten muss. Und das ist wichtig. Und was auch wichtig ist, dass man halt intelligent vergessen möchte. Ja, es gibt inzwischen ja auch wirklich Forschungsprojekte über Smart Forgetting. Das heißt, ab wann gewichtet man denn vergangene Datenpunkte irgendwie herunter? Welche sind noch wichtig? Welche sind die zentralen Punkte? Und alles so Fragen, die da zusammenkommen.
Das haben Sie ja auch schon gesagt, man kann das beispielsweise für so Social-Media-Kampagnen benutzen, um dann irgendwie so Desinformationskampagnen oder so rauszufinden. Wie genau wird man, wenn man so ein explizites Ziel hat, vorgehen mit den Daten, die man hat?
Ja, erstmal muss man heutzutage schauen, dass man überhaupt an Daten aus sozialen Netzwerken noch gut herankommt. Also jetzt seit dem, was jetzt mit Twitter passiert ist, wird es immer schwieriger, irgendwie überhaupt relevante und repräsentative Daten zu bekommen im größeren Stil. Denn für die Detektion von Kampagnen ist es ja wichtig, nicht nur einzelne Accounts sich anzuschauen, sondern wirklich über das ganze Netzwerk, idealerweise über verschiedene Plattformen zu schauen, welche Themen werden besprochen, welche Akteure sind da aktiv, wie interagieren die. Das Ganze ist damals gestartet in der Forschung mit der Erkennung von Social Bots, von einzelnen Accounts, wo wir versucht haben zu erkennen, ob es ein Bot-Account ist oder nicht. Es ging auf eine Initiative von meinem Kollegen Christian Grimme in Münster zurück, der da auch immer noch sehr aktiv ist. Nur über die Zeit haben wir halt festgestellt, dass es nicht ausreicht, isolierte Accounts sich anzuschauen und gucken, sind die halt automatisiert oder nicht, sondern die koordinierten strategischen Kampagnen sind das, was uns irgendwie interessiert. Das heißt, wir schauen, meistens sind es dann halt große Mengen an Social-Bot-Accounts, die zusammenspielen, die agieren, aber man muss die Struktur dahinter erkennen. Und was wir versuchen, ist, Themen erstmal zu entdecken, die diskutiert werden in den sozialen Medien und die irgendwie auf besondere Art und Weise gepusht werden, was unterschiedlich ist von normalen Diskussionen, die da entstehen. Das heißt, wir haben spezielle Algorithmen, die erstmal die Themen erkennen, natürlich Topic Modeling, mit Clustering-Algorithmen auf Datenströmen. Und dann wird geschaut, was passiert denn mit dem Thema? Wird das ganz schnell über viele Accounts gepusht? Wird das dann angenommen und weiterverbreitet? Auch wieder vielleicht über Social-Bot-Accounts? Oder flacht das dann ganz schnell ab und das hat keiner angenommen? Aber meistens sind es dann halt irgendwie andere Pattern als bei normalen Themen, die halt so langsam sich aufbauen und dann über eine gewisse Zeit diskutiert werden und dann auch langsam vielleicht wieder abflachen. Aber häufig ist es auch bei Kampagnen so, dass koordiniert über verschiedene Plattformen solche Themen gepusht werden mit verschiedenen Akteuren. Und dann schauen wir uns da die Pattern an und versuchen im Nachgang auch so ein bisschen reinzugucken, welche Themen sind das denn, das politische Themen. Häufig sind es halt solche oder ne, wir haben auch viele Daten zum Klimawandel uns angeschaut und auch also so hochbrisante Themen oder einen großen Datensatz gesammelt zur Ukraine-Russland-Krise. Und das sind dann meistens solche Aktionen.
Diese Bots, die dann da sind, inwieweit sind die schon clever gestaltet worden? Sagen wir es mal so. Also ist da jemand hinter, der 50.000 Mal den gleichen Bot startet? Oder versuchen die irgendwelche Arten von Detektionspräventierung auch schon irgendwie mit zu integrieren?
Verschieden. Also es gibt natürlich diese ganz einfachen Kampagnen, ja, wo genau der gleiche Text über verschiedenste Accounts einfach gepusht wird. Das funktioniert heutzutage natürlich nicht mehr so richtig gut, weil das häufig auch von den Plattformen schon gebannt wird. Wir haben mal vor ein paar Jahren eine Studie gemacht über praktisch frei verfügbaren Code für Social Bots. Was gibt es da im Darknet? Was gibt es so auf verschiedenen Plattformen? Was kann man überhaupt nutzen? Und wir haben erschreckenderweise festgestellt, dass eigentlich sind die ganz, ganz simpel, diese Sachen, die da veröffentlicht werden. Also einer ist natürlich auch gut, dass da nicht was sehr Intelligentes schon frei verfügbar verbreitet wird. Aber meistens sind die gar nicht so smart, wie man denkt. Ja, es wird halt nur koordiniert eingesetzt. Was allerdings heutzutage passiert, ist, dass natürlich mit so generativer KI wie ChatGPT oder generell mit Sprachmodellen natürlich sehr einfach auch leicht variierter Inhalt erzeugt werden kann, was auch passiert. Ja, das heißt, es wird dann nicht genau der gleiche Post abgesetzt, sondern leicht variierter oder man kann sich ja ganz einfach zu einem bestimmten Thema verschiedenste Variationen erzeugen lassen und dann wird dieses gepusht, was auch nicht leicht zu erkennen ist. Also da arbeiten wir auch an Verfahren, um zu erkennen, ist das künstlich generierter Inhalt über ein Sprachmodell oder ChatGPT, ja oder nein? Was manchmal erstaunlich gut funktioniert, aber im Großen und Ganzen noch nicht wirklich zuverlässig ist.
Sie haben jetzt ja gesagt, dass das viel über Texterkennung auch passiert, Textverarbeitung. Jetzt gibt es ja auf Social Media nicht nur Text, den man irgendwie verarbeiten kann, sondern auch Bilder oder ähnliches. Forschen Sie in dieser Richtung auch?
Ja, also nennt sich multimodaler Content auf sozialen Medien. In Bezug auf Bilder haben wir schon einiges gearbeitet. Da ist halt die Frage, wie man das macht. Also man kann natürlich versuchen, immer Bilder in Text umzuwandeln. Ja, das heißt, man schaut, was ist denn auf dem Bild zu sehen? Kann man das textuell beschreiben? Kann man vielleicht auch die Stimmung, die das Bild transportiert, beschreiben? Also das ist ein Sentiment, weil meistens ist es ja nicht das, was darauf dargestellt wird, sondern wie es dargestellt wird, was transportiert wird und was zum Beispiel auch in der Propaganda häufig gemacht wird, ist, dass das schöne Bilder dann sogar textuell noch auf dem Bild hinterlegt werden mit problematischen Text oder problematischen Messages. Ja, und dieses Zusammenspiel ist unheimlich schwer zu greifen über eine textuelle Beschreibung, aber man kann versuchen, das einzuarbeiten oder auch über andere Formen, über das Bild irgendwie zu dekodieren und mit einzubeziehen. Videos sind noch schwieriger. Natürlich kann man die auch wieder erstmal in Bilder umwandeln.
Hat man halt ganz schön viele Bilder wahrscheinlich.
Ja, ganz schön viele Bilder und die dann wieder einbinden. Aber da geht es ja um ganz, ganz andere Dinge. Ja, da gibt es auch textuelle Beschreibungen, aber da arbeiten wir in einem Projekt Hybrid, nennt sich das, ein BMBF gefördertes Projekt zur Erkennung von Desinformationskampagnen, auch zum Beispiel mit TikTok zusammen, dass wir da oder mit Forschern zusammen, die sich mit TikTok beschäftigen, zu schauen, wie kann man das noch integrieren. Aber da, das ist noch ein bisschen schwierig. Aber dieser Aspekt Bild und Text ist was, wo wir gerade uns mit beschäftigen.
Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich, Sie und Ihre Mitforscher, schon viele verschiedene Algorithmen irgendwie entwickelt. Jetzt vielleicht auch nicht nur für Data Stream Mining. Wie entscheidet man sich jetzt am Ende wirklich für so einen Algorithmus? Weil ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 20 Algorithmen und jetzt brauche ich irgendwie den, der genau das macht, was ich will, mit vielleicht so ein paar kleinen Modifikationen für mich selber.
Ja. Ja. Schön wäre dann, wenn man praktisch einen anderen Algorithmus hätte, der einem dann vorschlagen würde, welches denn der geeignete Optimierungs- oder Algorithmus für das Problem ist. Es ist das Feld der sogenannten automatisierten Algorithmenselektion. Was man dafür braucht, ist, dass sich praktisch andere Forscher damit schon auseinandergesetzt haben, auf möglichst einem großen Set an ähnlichen Problemen schon mal diese ganzen Algorithmen, die überhaupt zur Verfügung stehen, irgendwie ausprobiert zu haben. Ja, das heißt, man braucht große sogenannte Benchmark-Studien, wo Algorithmen gegeneinander verglichen werden, wo man auch schon idealerweise gelabelte Daten, also das wahre Ergebnis kennt, um die Qualität beurteilen zu können. Und um dann ein auf einem maschinellen Lernverfahren basierendes Modell zu entwickeln, das einem gegeben die Eigenschaften des Problems, was man selber analysieren oder optimieren möchte, den geeignetsten Algorithmus vorschlägt. Ja, und dieses Modell wird dann auf den vergangenen Daten trainiert und man hofft dann, dass man das auf das neue Problem, was man jetzt vorliegen hat, transferieren kann. Das heißt, man extrahiert dann irgendwelche Eigenschaften des Problems, irgendwelche sogenannte Feature, wendet dann das Modell darauf an, was auf der Vergangenheit gelernt wurde, und dann kriegt man die Vorhersage so, das ist der geeignetste Algorithmus für das aktuelle Problem. Was einem natürlich viel hilft, weil es spart Ressourcen, man muss nicht alle anderen Algorithmen parallel laufen lassen und hat hoffentlich auch die beste Performance, die man irgendwie erwarten kann.
Wenn ich jetzt, Sie haben ja schon gesagt, man versucht dann irgendwie so Ähnlichkeiten zwischen Problemen zu finden, dann muss es ja auch irgendwie einen ähnliches Datenset geben. Irgendwas, womit ich das wirklich vergleichen kann für so einen Benchmark. Jetzt kann das natürlich einfach vorhanden sein, wenn ich jetzt ein Facial Recognition System habe oder so, gibt es ja diverse weit verbreitete Datensets, die oft benutzt werden, aber das kann man ja theoretisch nicht für jedes Art von Problem machen. Was macht man dann? Oder wie geht man dann vor? Gibt es dann irgendwelche speziellen Funktionen oder Libraries, die einem so vielleicht speziellere Sachen irgendwie geben können?
Ja, für, sagen wir mal, bekannte Klassen von Problemen gibt es größere Mengen an Beispielfunktionen, an sogenannten künstlichen Benchmark-Funktionen. Idealerweise sind die angelehnt an praktische Probleme. Das ist zum Beispiel irgendwelche Ersatz-Surrogat-Modelle sind von irgendwelchen Optimierungsproblemen aus dem Maschinenbau zum Beispiel. Ja, dass dann Probleme nachmodelliert worden sind. Oder zum Beispiel in Transportproblemen in Vehicle-Routing-Problemen gibt es ein großes Set an Beispielen, sogenannten Instanzen, auf denen optimale Routen gelernt wurden oder schon vorhanden sind, die modelliert wurden mit den Algorithmen, die verfügbar sind. Da kann man dann drauf zurückgreifen. Man sollte natürlich bei dem Problem, was man dann analysiert, schon schauen, wenn man die Charakteristika extrahiert hat, wie ähnlich ist denn dieses Problem wirklich zu denen, auf denen diese Vorhersagemodelle für die Verfahren trainiert worden sind? Ja, ob das denn repräsentativ ist? Andererseits arbeiten wir auch daran, wirklich für Probleme, wo es noch nicht so viele Benchmark-Probleme gibt, wirklich solche künstlichen Probleme zu erzeugen, auf denen man solche Vergleichsstudien von Verfahren dann durchführen kann.
Vielleicht ein bisschen komische Frage, aber wie einfach, in Anführungszeichen, ist es, solche künstlichen Benchmarks zu machen? Weil die sollen ja möglichst realitätsnah sein, was sich aber irgendwie schwer anfühlt, wenn man quasi was künstlich erzeugen soll. Wie schafft man es da nah an der Realität wirklich dran zu bleiben?
Das Problem ist erstmal, die Realität zu definieren. Wie grenzt man denn wirklich ab, welche Art von Problemen man da betrachten möchte? Natürlich ist es utopisch, alle möglichen Probleme, die jetzt irgendwie auftauchen können, abzudecken. Ja, das heißt, man muss genau wissen, okay, was ist denn mein interessanter Bereich? Was möchte ich denn modellieren? Wenn man das einmal festgelegt hat oder wirklich ein konkretes Praxisproblem hat, was man nachmodellieren möchte, das ist aber immer noch nicht wirklich einfach, weil diese Probleme in der Realität sind meistens viel komplexer, als man sie bei den sogenannten künstlichen oder Benchmark-Problemen modelliert. Meistens haben die unheimlich viele Nebenbedingungen, ja, oder dass bestimmte Kombinationen von zum Beispiel Stellgrößen in der Produktionsplanung zum Beispiel, ja, die verschiedene Maschinen optimal einstellen möchten, dass das Produkt oder meinetwegen die Schraube, die da produziert wird, am Ende, ja, optimale Abmessungen hat. Ja. Dann gibt es da unheimlich viele Abhängigkeiten zwischen den Stellgrößen in den Maschinen, zwischen den Einstellfaktoren, die man mitmodellieren möchte. Außerdem ist es meistens auch so, dass man nicht nur ein Zielkriterium hat, sondern verschiedene Kompromisslösungen irgendwie generieren möchte, ja, zwischen verschiedenen Qualitätsanforderungen, die man mitmodellieren möchte. Das kann man beliebig komplex machen. Meistens hat man auch noch Unsicherheit, die man betrachtet. Oder betrachten sollte, weil man ja auch alles nicht ganz exakt einstellen kann, nicht alles exakt messen kann. Das heißt, man muss irgendwo so ein bisschen vereinfachte Annahmen annehmen. Aber maschinellen Lernverfahren, die zum Beispiel am überwachten Lernen dann da zur Anwendung kommen, um diese Modelle zu generieren, die sind eigentlich schon relativ performant, wenn man eben so ein bisschen die Annahmen oder die Rahmenbedingungen realistisch hält.
Jetzt haben Sie ja auch schon angedeutet, man kann viele verschiedene Ziele haben. Oder man kann viele verschiedene Lösungen vielleicht mal irgendwann, man möchte viele verschiedene Lösungen kriegen. Das deutet ja auch irgendwie darauf hin, dass diese Probleme, die ja realitätsnah sind oder vielleicht sogar Realitätsbezug haben, gar nicht so einfach zu lösen sind. Man kann jetzt nicht irgendwie einfach nur eine Formel draufschmeißen und kriegt eine Lösung. Wie generiert man sich denn überhaupt solche potenziellen Lösungen? Oder welche Ansätze gibt es dafür?
Ich glaube, wichtig ist erstmal zu definieren, was möchte man denn erstmal optimieren? Ja? Ist das überhaupt das Kriterium, was nachher relevant ist? Ja? In der Praxis, wenn man das gefunden hat, dann ist es immer noch, kommt natürlich auf das Problem an, aber meistens ist es doch relativ schwierig, eine exakte Lösung zu finden, weil viele Probleme oder die meisten keine eindeutige Lösung haben. Die sind auch häufig sogar, nennt man multimodal, das heißt, es gibt verschiedene Lösungen, die zu ähnlicher Qualität nachher führen. Und da ist die Frage, möchte man die vielleicht alle entdecken, um eine Auswahl an Lösungsvarianten zu haben mit gleicher Qualität? Oder möchte man nur eine Lösung möglichst schnell generieren? Es kommt immer auch darauf an, wie die Anforderungen. Möchte man in Echtzeit optimieren oder nicht? Braucht man halt ein ganz schnelles Verfahren, was vielleicht eine relativ gute Lösung, aber nicht unbedingt die optimale Lösung generiert? Oder hat man Zeit und kann wirklich lange warten, um möglichst nah an das Optimum zu kommen? Das sind da alles so Kompromisslösungen, die man da finden muss. Aber meistens ist es in der Praxis so, dass man eher auf heuristische Verfahren setzt, die halt in kürzerer Zeit wirklich gute und kompetitive Lösungen bieten. Für einzelne Fälle, ja, kann man natürlich exakte Verfahren anwenden, aber wir arbeiten halt viel mit sogenannten Metaheuristiken, mit genetischen Algorithmen, naturinspirierten Verfahren, die da sehr gute Lösungen liefern.
Wie funktionieren diese heuristischen Verfahren? Oder ich meine, das kann man jetzt natürlich nicht so pauschal sagen, wie alle funktionieren, aber vielleicht so exemplarisch, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich kenne so ein paar heuristische Verfahren selber auch, aber man hat ja immer so eine gewisse Uncertainty dabei. Man weiß nie wirklich, ob das am Ende, was man rauskriegt, wirklich gut ist. Wie stelle ich einerseits trotzdem eine gewisse Grundqualität her für so einen Algorithmus? Und welche Arten von Algorithmen kann ich denn da so? Also welche heuristischen Algorithmen fallen jetzt vielleicht so ein?
Ja, von der Grundqualität ist es natürlich so, dass da auch mit Vergleichsstudien gearbeitet wird. Man hat eben Probleme, wo man die Lösungen kennt, wo dann die Algorithmen gegeneinander verglichen werden. Und natürlich werden dann in solchen Vergleichsstudien Empfehlungen gegeben, welcher Algorithmus gut funktioniert. Man kann ja zum Beispiel überlegen, zum Beispiel beim Handlungsreisenden-Problem, beim Traveling Salesperson-Problem, gibt es exakte Verfahren, das nennt sich so ein Concorde-Algorithmus. Da weiß man genau, da findet irgendwann die optimale Tour, dass man alle Städte einmal besucht mit und die, nachher die minimale Distanz erreicht hat. Dann gibt es ein paar Verfahren, die auf evolutionären Verfahren basieren oder auch hybride Metaheuristiken zusammenfassen. Meistens sind das Verfahren, die so populationsbasiert sind. Ja, das hat alles was zu tun mit so einem evolutionären Zyklus, wenn wir schon mal was von Charles Darwin gehört haben, so, ne, was aus der Biologie. Man hat eine Population, also eine Menge an verschiedenen Kandidatenlösungen, die über die Zeit möglichst nah an das Optimum kommen soll. Ja, und das funktioniert darüber, dass man gute Lösungen auswählt, die miteinander kombiniert, neue Lösungen erzeugt, die dann hoffentlich besser sind als die Lösungen, die man dann schon hat, um die bestehende Menge an Lösungen dann gut zu ergänzen oder zu ersetzen. Das heißt, man hat so eine, wenn man sich das so vorstellt, so eine Punktwolke, die sich immer näher, ja, an das Ziel bewegt und auch immer kompakter wird. Am Anfang exploriert man den möglichsten den Raum von Lösungen, um dann nach und nach in die Bereiche zu kommen, die wirklich interessant sind und da die Lösungen zu verfeinern. Aber mit vielen verschiedenen Kandidatenlösungen, die sich dann dahin bewegen. Und dadurch hat man dieses Risiko nicht so, in Bereichen hängen zu bleiben, die irgendwie vielleicht im lokalen Bereich optimal sind, aber nicht nah an dem wirklichen Optimum ist.
Was ist, wenn Sie es benennen können, die größte Herausforderung in Ihrem Forschungsbereich? Oder was sind die größten Herausforderungen vielleicht lieber so?
Also es ist schon einerseits dieses Problem, dass man häufig auf Probleme arbeitet, die eben vielleicht, wo es nicht ganz klar ist, ja, dass die wirklich die Realität gut abdecken. Ja, das heißt, wie sicher kann man sich sein, dass die Ergebnisse, die man über die Performance von Algorithmen erzielt, wirklich auch in die Praxis transferieren? Wie anwendbar sind die? Und vor allem ist die Herausforderung, ist überhaupt diese Forschung in die Praxis zu bringen. Ja, die Wissenschaftskommunikation auch zu gucken, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und diese Modelle, die man zum Beispiel zur Auswahl von Algorithmen generiert, auch so nachher zur Verfügung zu stellen, dass sie im praktischen Einsatz benutzt werden können. Und dass auch die Bereitschaft da ist, die Dinge auszuprobieren. Also dieser Transfer ist eine große Herausforderung. Was neuerdings auch eine große Herausforderung ist, sind die KI-Regularien. Ja, also alles, was sich so mit dem AI Act oder mit ganzen ethischen Fragestellungen, die mit künstlicher Intelligenz zusammenhängen und auch Hochrisikoforschung im Bereich von künstlicher Intelligenz. Also diese Abgrenzung, was wird da unter Hochrisikoforschung verstanden? Was darf man, was darf man nicht? Was sollte man tun? Und wo sind die Grenzen? Das ist natürlich irgendwo immer eine Herausforderung. Und was auch, glaube ich, vom Inhaltlichen sehr herausfordernd ist diese Brücke zur Theorie. Ja, also wir machen viel empirische Forschung und einiges kann man auch theoretisch beweisen unter vereinfachten Annahmen. Aber da ein bisschen mehr mit den Theoretikern zusammenzuarbeiten und wirklich das auf eine verlässliche, fundamentale Basis zu stellen, da ist schon viel Arbeit getan. Aber das sind so die drei Aspekte.
Jetzt machen Sie ja viel empirisch. Wie viel hilft Ihnen da Ihr Statistikhintergrund?
Schon sehr viel. Und leider wird ja auch in vielen anderen Studien wird nicht so, ja, die Statistik nicht immer sinnvoll oder manchmal sogar gar nicht eingesetzt. Beispiel, wenn ja die Qualität von Verfahren verglichen wird, wird dann häufig irgendwie der Mittelwert gebildet, zwei Mittelwerte verglichen, ja, dann ist derjenige, dasjenige Verfahren besser, was im Mittel ja besser in der Anwendung war. Aber die ganze Unsicherheit und die Variabilität, ja, in diesen Verfahren, die häufig da ist, wird meistens ignoriert. Ja, das ist was, was wirklich fehlt. Und auch häufig werden Verfahren angewendet, wo die Voraussetzungen gar nicht gegeben sind in den Daten. Ja, meistens funktionieren die ja nur unter bestimmten Annahmen. Aber so die ganze Unsicherheit in Verfahren wird häufig leider in der Informatik, in solchen Studien ignoriert.
Versuchen Sie das so ein bisschen mehr wieder ins Leben zu rufen, in gewisser Weise, zumindest hier in Paderborn?
Ja, also ich versuche es natürlich in die Lehre zu integrieren. Werde jetzt auch im Bachelor eine neue Vorlesung anbieten, jetzt im Sommersemester, angewandte Statistik mit R. Also ich arbeite auch viel jetzt mit der Statistiksoftware R und nicht mit Python, um einfach so die Datenauswertung, die Datenanalyse und die Fähigkeit, auch Experimente auszuwerten, zu stärken. Nicht nur von der Theorieseite, aber wirklich praktisch an den Daten zu gucken, was kann man auswerten, was sollte man auf Verlässlichkeit überprüfen. Was kann man da wirklich Interessantes und Schönes auch mitmachen?
Man hört ja oft von Studierenden, dass die sich sehr vor Stochastik scheuen. Ich meine, ich weiß nicht, inwieweit Sie das nachvollziehen können, als jemand, der ja gerne aus diesem Bereich kommt und das Ganze auch gerne macht. Warum sollte man die Veranstaltung vielleicht trotzdem besuchen? Auch wenn man vielleicht nicht so die Person ist, die vorher Stochastik gerne mochte.
Ja, das habe ich in der Tat schon gehört. Die Sache ist natürlich die, man braucht natürlich viel Mathematik dafür. Das heißt, man sollte ein bisschen mathematisch versiert sein, gerade für Stochastik. Was da häufig das Problem ist, dass diese ganzen Definitionen und Aussagen aus der Stochastik sehr abstrakt vermittelt werden und man manchmal die Anwendbarkeit nicht sieht. Ja, und das ist das, was ich versuchen werde zu illustrieren, dass man zwar die Verfahren hat, aber jetzt in diesen Veranstaltungen jetzt keine Beweise führt, warum die jetzt vielleicht optimal sind, wo die Dinge herkommen, sondern die Dinge anwendet und schaut, was bringen sie denn in der Praxis und die wirklich auch mal programmiert und in den Studien anwendet, um einfach die Relevanz zu zeigen. Ich glaube, das hilft viel für die Motivation. Ja, auch im späteren Studium, dass man weiß, wofür braucht man das überhaupt? Ja, und warum macht das Sinn?
Ich muss auch zugeben, ich habe ja Ihre Veranstaltung im letzten Semester besucht. Die Begriffe, die ich in der Stochastik gelernt habe, die wurden da das erste Mal erstmal wieder richtig aufgegriffen. Also ich persönlich hatte auch das Gefühl, dass das so ein bisschen, dass man die Stochastik jetzt gehört hat, aber noch nicht so viel davon mitnehmen konnte, einfach weil man es nie wieder gebraucht hat.
Ja.
Ist das in allen Ihren Veranstaltungen konzeptuell so, dass Sie versuchen, das sehr praktisch zu halten? Oder sehr, sehr nah an der Praxis zu halten,
sagen wir es mal so. Ja, in vielen schon. Ja, gerade in solchen Veranstaltungen. Freut mich ja, dass Ihnen das gefallen hat, eine Veranstaltung. Wir haben natürlich aber am Lehrstuhl auch Veranstaltungen, die ein bisschen mehr in die Theorierichtung gehen. Also mein Mitarbeiter, der Jakob Bosek, der ist zwar ein bisschen eher auf der Theorieseite unterwegs. Und der macht viele Veranstaltungen, gerade im Optimierungsbereich, also schon mit wirklich fundierter theoretischer Grundlage. Aber wir versuchen in jeder Veranstaltung auch den Anwendungsteil wirklich herauszustellen, wirklich an Daten zu arbeiten, die Dinge zu implementieren und zu schauen, was bedeutet das denn? Und man hat meistens die Dinge erst verstanden, wenn man sie wirklich einmal verwendet hat und nicht nur bewiesen hat oder irgendwo institutionell gehört hat.
Sie haben ja bei sich auch SAKs, WHBs angestellt. Wenn ich jetzt bei Ihnen mitwirken wollen würde, was wären so die ersten Schritte, was sollte ich vielleicht mitbringen? Sowohl vielleicht später mal Richtung eine Promotion, aber vielleicht auch einfach erstmal nur als Studierender.
Ja gut, grundsätzliches Interesse natürlich an den Themen, die wir bearbeiten, aber das mal vorausgesetzt, ist es schon so, dass Sie sollten einigermaßen vernünftig programmieren können in Python und vielleicht auch in R, wobei, wenn man eine Programmiersprache kann, kann man sich die andere normalerweise aneignen, wenn der Wille da ist. Interesse an Optimierungsverfahren, maschinellen Lernverfahren, und ja, die Affinität zur Forschung. Weil wenn sie bei uns arbeiten, wir haben wenig, sag ich mal, Hilfskräfte, die so in der Lehre unterstützen. Mein Konzept ist eher dann, die Leute direkt auch in aktuelle Forschungsprojekte zu integrieren. Was, glaube ich, auch spannender ist und auch so ein bisschen dahin führt, später zu Abschlussarbeiten, zu möglichen Promotionen auch am Lehrstuhl. Das heißt, so die aktuellen Themen, die wir gerade in der Forschung bearbeiten, auch gewillt sein, da mitzuarbeiten, auch mal, ja, da temporär mehr Einsatz zu zeigen, wenn gerade irgendwelche Publikationen erstellt werden und das, ja, sich einfach dafür interessieren und einbringen zu können.
Was sind gerade so die aktuellsten Sachen?
Die ältesten Sachen sind aus dem Bereich von Konfiguration von Algorithmen. Das heißt, wie stelle ich die Parameter gut ein? Ja, also diese ganzen Meta-Verfahren halt zur Algorithmenselektion und Konfiguration, aber auch zur Robustheit von KI-Pipelines. Das ist halt einiges an Forschung und dieser Bezug zu den Praxisproblemen, ja. Also wie modelliere ich Probleme, auf denen Verfahren getestet werden können, die möglichst realitätsnah sind. Ja, und der Bereich von den Desinformationskampagnen ist immer ein hochbrisanter Bereich. Da sind auch schon zwei studentische Hilfskräfte, die jetzt da auf dem Bereich von textuellen Daten, Natural Language Processing, auch in Interaktion mit dem Ivan Habernal arbeiten.
So, jetzt haben wir es schon fast geschafft. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Was machen Sie, wenn Sie gleich an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren?
Ich habe meinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Dann bereite ich mich auf das Colors Kickoff vor, weil es gibt ja jetzt gerade hier von der Universitätsallianz Colors heute die, offizielle Eröffnungsveranstaltung, weil Internationalisierung ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin auch in der Projektgruppe Internationalisierung hier an der Universität aktiv, war in Münster viele Jahre auch Prodekanin für Internationalisierung. Und das ist was mich sehr umtreibt. Und ich hoffe, dass wir auch mit unserem Institut da wirklich auch teilnehmen können an den Vorhaben, die jetzt hier in der Colors-Initiative anstehen und auch generell die Internationalisierung ein bisschen mehr vorantreiben können. Da ist mit Austausch Studierenden in beide Richtungen oder auch ja in der Integration der ausländischen Studierenden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
Dankeschön.
Das war der All Day Research Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Marvin Beckmann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Dankeschön.
All Day Research Podcast. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Yannick Greve. Sprecherin Sarah Akopian. Ihnen gefällt der All Day Research Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.